Widerstand, wenn man es begreift, als sich gegen einen weiter so der CDU-Politik zu richten, die aus Sachsen ein innerdeutsches Niedriglohnland gemacht hat, die dafür gesorgt hat, dass der Lohn heutzutage immer noch im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 600 Euro niedriger ist und damit zu Renten führt, die sozusagen nicht zum Leben reichen und so weiter und so fort. Definitiv. Also ich werde das Thema, was, glaube ich, mir am allermeisten am Herzen liegt, ist Armut in Sachsen und im Osten anzuklagen. Und dafür möchte ich natürlich die regierenden Parteien in Verantwortung nehmen.
So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alles muss raus Podcasts mit mir, Thilo Mischke, und meinem heutigen Gast Namsü Nguyen, der Direktmandat wurde in Sachsen im Landtag. Und ich habe mich entschieden, ein Gespräch mit ihm zu suchen aus einem ganz einfachen Grund, und zwar der Regel des konstruktiven Journalismus nach. Die Regel besagt ja, dass wenn wir ein Problem haben auf der Welt, im Leben, dann sollen wir als Journalisten nicht nur immer alles problematisieren, sondern wir sollen auch mal eine Lösung anbieten. Beziehungsweise sollen über die Lösungen berichten. Und in den letzten, ich würde sagen, 48 Stunden wurde sehr viel darüber debattiert, was die AfD möchte, was die AfD im Osten will, was der Osten will, was der Ossi will, wo das alles hingehen soll. Wollen wir nicht doch lieber eine Mauer wieder bauen? Es nervt ja alles da drüben. Und dann gibt es da jemanden, der einfach sagt, ich gehe jetzt einfach in die Politik. Mit Hilfe eines großen Teams. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, ob ein linken Politiker, einer von zwei Direktmandaten für den Sächsischen Landtag, nicht eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Ob er als Kind von vietnamesischen Gastarbeitern eigentlich Angst hat. Denn ein großer Teil der Menschen, die die AfD gewählt haben, haben auch gewählt, dass Kinder, Kindeskinder und Menschen mit Migrationshintergrund und Migranten einfach ausgewiesen werden sollen, die raus aus diesem Land sollen. Also fürchtet er sich nicht, in so einem Bundesland zu leben. Ich habe von ihm wissen wollen, wie er es geschafft hat, an 50.000 Türen zu klingeln, mithilfe eines Teams natürlich, und die Menschen davon zu überzeugen, mal wieder links zu wählen. Denn das Vertrauen in diese Partei ist ja sehr gering in Ostdeutschland und in Deutschland. Und ich wollte von ihm wissen, ob jetzt der Moment gekommen ist, an dem die anderen Parteien sagen, das ist eigentlich eine Methode, die ganz gut funktioniert hat. Vielleicht sollten wir sie auch wählen. Denn das große, große Problem der, sagen wir mal, regulären Parteien, der liberalen Parteien, der freiheitsfördernden Parteien, wie zum Beispiel SPD und die Grünen und aber auch die CDU, obwohl die CDU ja nun wirklich kein Problem in Sachsen hat, Stimmen zu gewinnen, weil sie ja nun das gleiche Programm wie die AfD auch gefahren ist. Aber das große Problem dieser Parteien ist, dass sie ja besonders in Ostdeutschland den Bezug zu ihren WählerInnen, Wählerinnen und Wählern verloren hat. Und Namsü hat gezeigt, wie man den Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern wieder aufbaut. Also, ich wollte von ihm wissen, ob er vielleicht sogar ein Vorbild sein kann für diese Parteien. Und ich will von ihm wissen, was er tun wird, damit aus ihm nicht Kevin Kühnert wird. Also ein Mann, der ja mit extrem linken und revolutionären Positionen in den Bundestag gestartet ist und der jetzt als Generalsekretär dann doch eher, naja, sagen wir mal so, milde ist, also der seine politischen Positionen, ich würde sagen, erstmal on hold gestellt hat, um einer politischen Funktion entsprechen zu können. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Folge, das kann ich jetzt mal wieder sagen. Und ich glaube, dass nicht wenige von uns, inklusive mir, schlauer geworden sind nach diesem Gespräch, schlauer werden nach diesem Gespräch. Und jetzt an dieser Stelle nochmal der klassische Hinweis. Patreon. Wir haben ja jetzt Patreon. Alles muss raus. Einfach oben eingehen bei der Suchleiste von Patreon. Und dort werden wir unterstützt. Immer wenn ich es ankündige, kommen neue Unterstützerinnen und Unterstützer dazu, was mich sehr, sehr glücklich macht. Und was gibt es da eigentlich? Also ich glaube, die Frage, die sich einige stellen, sind, was gibt es auf Patreon? Warum sollte ich diesen Podcast über das Finanzieren dieses journalistischen Inhalts hinaus unterstützen? Da gibt es zum Beispiel eine live mitgeschnittene Themenkonferenz. Wir überlegen gerade, ob wir geschnittenes, aber nicht benutztes Material aus unseren Reportagen dort den Menschen von Patreon, den Unterstützern und Unterstützerinnen zur Verfügung stellen. Dort gibt es Debatten, einen direkten Kontakt zu mir, weil ich ständig ganz obsessiv dort reingucke, denn ich habe mir nämlich verboten, Instagram zu benutzen und Reddit zu benutzen und gucke demnach immer, wenn ich auf Toilette sitze, bei Patreon rein, verbringe dort meine Zeit. Also der direkte Kontakt ist dort sehr viel mehr möglich als woanders. Es gibt die Berliner Zeitungskolumne, das darf ich glaube ich nicht sagen, habe ich jetzt aber trotzdem. Und eigentlich alles, was wir so produzieren und raushauen, es gibt die Folgen früher als Spotify und Apple Podcast und wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Also es gibt eine, ja, Bevorzugung, wer unterstützt. Und wir sind als Team, als ProduzentInnen dieses Podcasts euch sehr, sehr dankbar. Egal, ob ihr 3 Euro oder 5 Euro spendet. Es hilft, es beruhigt mich, es zeigt mir, dass wenn wir weitermachen, können wir diesen Podcast irgendwann auch mal komplett ohne Werbekunden machen. Und das ist eigentlich der große Traum und der große Wunsch von mir. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Unterstützerinnen, liebe Unterstützer, die bis hierhin mitmachen, vielen Dank. Echt, wirklich, also von Herzen, vielen Dank. So, die erste und drängendste Frage für mich ist, als jemand, der aus einer Familie kommt, wo immer die Linken gewählt wurden. Also meine Eltern sind Linkenwähler schon immer gewesen, auch haben jetzt nicht die BSW als Berliner gewählt, sondern stehen sozusagen hinter der Linken und der Idee von so einer sozialen Gerechtigkeit der Linken. Warum deiner Meinung nach bist du die große Hoffnung der alten neuen Linken und wieso kannst du es schaffen, soziale Gerechtigkeit in Sachsen, in Leipzig als Direktmandat durchzusetzen? Gleich easy Frage zum Einstieg, gleich die einfachste, gleich am Anfang.
Ich glaube, ich kann die Frage mit zweierlei beantworten. Einerseits denke ich schon, dass natürlich meine Biografie, meine Geschichte eine Rolle spielt. Das ist eine Geschichte als Sohn von Vertragsarbeitereltern aus Vietnam, die es so in der sächsischen Politik nicht gibt. Generell eine Perspektive auch mit Rassismuserfahrung ist null vertreten in der Landespolitik. Und gleichzeitig ist das nicht das Ende der Fahnenstange. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Eltern so viel gearbeitet haben. Also wir sind viel umgezogen. Sie sind teilweise 3-4 Mal die Woche morgens um 3 aufgestanden, um zum Markt zu fahren, Obst und Gemüse zu kaufen. In den 90ern, nachdem sie in den 80ern im Stahlwerk gearbeitet haben, später dann mit Obst und Gemüse. Und 6 Mal die Woche gearbeitet haben und wir hatten nie viel. Und diese Erfahrung, dass man sehr viel arbeitet, aber am Ende des Tages nicht den Teil des Wohlstandskuchen abbekommt, wie einem versprochen wird, das machen sehr viele Menschen in Sachsen. Das haben wir nach vorne gestellt und damit konnten sich Menschen identifizieren. Zum anderen denke ich, dass, und deswegen spreche ich eigentlich auch ungern von ich oder mir, waren wir ein brutal großes Team. Also die Entscheidung, dass ich kandidiere, war eine kollektive Entscheidung. Bei unserem allerersten Treffen, wo wir die Kampagne geplant haben, im Januar, im Februar, waren wir über 100 Leute. Und natürlich ging es an der Haustür um mich, um meine Biografie, um ein Stück weit eine Glaubwürdigkeit in der Frage soziale Gerechtigkeit. Aber die Menschen haben gespürt, dass wir sehr präsent waren, dass wir Sommerfeste gefeiert haben, dass wir an 50.000 Haustüren waren in Leipzig. Und diese Aktivität hat sich bemerkbar gemacht und ich glaube, die Menschen haben auch gespürt, dass ein Stück weit die Kandidatur eigentlich eine Bewegung war. So vielleicht.
Woher nimmst du die Kraft und vor allen Dingen den Mut zu sagen, ich bleibe jetzt in diesem Bundesland, in dem eigentlich ein Drittel der WählerInnen sich für eine Partei entschieden hat, die nichts mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun haben möchten und deren Kindern und deren Kindeskindern und am liebsten würden sie die alle, zumindest ist das das, was die AfD möchte, aus Deutschland ausweisen. Also warum sagst du, ich gebe Sachsen nicht auf, ich gebe Leipzig nicht auf?
Ich bin ja in Riesa aufgewachsen. Das ist eine Kleinstadt zwischen Dresden und Leipzig. Und ich bin da so mit 6 Jahren hingezogen, habe dann die größte Zeit meiner Jugend da verbracht. Und ich hatte viele Probleme aus dem Elternhaus, weil wir nie viel Geld hatten, weil wir häufig umgezogen sind. Und natürlich war ich in Riesa auch konfrontiert mit Nazis. Trotzdem hatte ich meine Jugend gern da verbracht. Also ich habe tolle Freunde gehabt. Ich habe mich auch immer dann irgendwie als Ossi verstanden, spätestens dann, als ich das erste Mal Menschen aus Westdeutschland kennengelernt habe und gemerkt habe, dass ich anders spreche. Ich spreche jetzt hier schon recht Hochdeutsch, aber wenn ich in Dresden bin mit meinen Homies, dann sieht das ganz anders aus oder hört sich das ganz anders an. Ich bin sehr gern aufgewachsen und es ist einfach Heimat für mich ein Stück weit. Deswegen stand für mich auch nie zur Debatte jetzt in den letzten Jahren, dass ich irgendwie nochmal wegziehe. Zum anderen muss ich sagen, über die letzten Jahre habe ich ein größeres Verständnis dafür gewonnen über die Gewordenheit des Ostens. Also wenn wir auf die Transformationsjahre blicken, wenn wir auf die Brüche blicken von vielen Menschen, die infolge der Wende entstanden sind, Treuhand, Betriebsschließungen, aber eben auch Geschichten von Menschen, die sich in den 90ern gewehrt haben und dieses zur Wehr setzen leider oftmals nicht von Erfolg gekrönt war, das hat Narben hinterlassen. Und das ist, glaube ich, jetzt kein alleiniger Erklärungsansatz, um vielleicht die politische Stimmung hier und heute hinreichend zu erklären. Aber zumindest kann ich verstehen, weshalb Menschen gefrustet sind von Politik. Und ich finde, wenn ich jetzt im Rahmen zum Beispiel des Haustürwahlkampfs an die Tür gegangen bin, bei Menschen, die zum Teil mir als erstes entgegengeschlagen haben, die kriminellen Ausländer sind das Problem oder sie sind dreckig hier in der Nachbarschaft, früher war alles besser. Und dann 2-3 Minuten später sich darüber beklagen, dass sie ihre Miete nicht mehr zahlen können oder dass das Geld nicht mehr für einen Wocheneinkauf ausreicht, bin ich auch gespalten. Einerseits denke ich mir, ey, das geht nicht, was du anfangs sagst. Und gleichzeitig habe ich gelernt, in diesen Momenten auch ein gewisses Maß an Geduld aufzubringen, weil man dann oftmals an andere Anliegen herankommt und ich dann doch eine starke Verbindung zu diesen Menschen spüre. Ich mir irgendwie denke, ey, das sind unsere Leute und die dürfen wir nicht aufgeben. Und um ihre Herzen müssen wir auf jeden Fall auch kämpfen. Und meine politische Erfahrung war, dass man einen Unterschied machen kann, wenn man sich zusammentut und versucht, was in die Wege zu leiten. Genau, und deswegen denke ich, gibt mir das Kraft und Motivation, am Ball zu bleiben und wirklich auch die Überzeugung, dass es anders geht in Sachsen.
Nicht selten stehe ich an der Kasse in einer Kaufhalle und habe riesigen Hunger. Habe also schon mal einen Fehler gemacht, bin mit leerem Magen in die Kaufhalle gegangen. Aber ich habe mittlerweile nicht mehr das Problem, dass ich dann das halbe Sortiment kaufe und Quatsch kaufe. Nein, ich weiß, es gibt ja Koro, und zwar den veganen Proteinriegel, den ich mir wirklich regelmäßig kaufe, wenn ich großen Hunger habe. A, weil ich glaube, dass ich mir damit was Gutes tue, und B, weil er vegan ist. Und ich weiß eben, dass viele Produkte von Koro qualitativ hochwertig sind, dass sie innovativ sind und dass es vegetarische und vegane Produkte gibt. Und viele davon eben in einer tollen Bio-Qualität und es gibt sie in Großpackungen. Zu den Großpackungskäufern gehöre ich noch nicht, denn ich greife ja immer, wie ich schon sagte, an der Kasse zu. Aber wenn ich mich dann irgendwann mal entscheide, Großpackungen zu nehmen, vermeide ich ja Verpackungsmüll. Und das ist ja unser aller Ziel. Und ich finde auch ziemlich cool von Koro, dass sie transparent kommunizieren, also was sie machen. Wie zum Beispiel, dass sie viele ihrer Produkte direkt vom Hersteller bekommen. Ich finde richtig gut, dass sie sagen, dass viele Produkte eine gesündere Alternative sind, aber sie sagen auch, aber nicht alle unsere Produkte sind gesündere Alternativen. I'm looking at you, Pistaziencreme. Und wer jetzt Pistaziencreme kaufen möchte oder veganen Proteinriegel oder die Energy Balls, die ich auch sehr mag, der kann auf koro.com gehen und mit meinem persönlichen Gutscheincode beziehungsweise mit eurem persönlichen Gutscheincode Tilo. Dafür gibt es 5% Rabatt und ich würde sagen, geht auf koro.com, tobt euch aus und nascht und snackt. In Zeiten wie diesen einfach mehr naschen, mehr snacken. Du hast ja 50.000 Mal im Prinzip Klingelknöpfe gedrückt und mit den Menschen gesprochen. Hast dich als Kandidaten, als Direktkandidaten fürs Direktmandat vorgestellt. Das war deine Strategie, die erfolgreich war. Auf was für Geschichten bist du da in deinem Wahlkreis getroffen und auf welche Ressentiments bist du da auch getroffen? Also ich meine, es sind ja nicht 50.000 linken Wähler gewesen. Du hast ja wahrscheinlich dann dort auch bei AfD-WählerInnen geklingelt. Also wie sind dir diese Menschen begegnet?
Ja, wir waren an 50.000 Haustüren, das ist eine verrückte Zahl. Ich glaube, ich habe sowas in Deutschland noch nie gehört. Wir waren aber auch ein großes Team. Wir sind organisiert in einer Telegram-Gruppe, die mittlerweile über 250 Leute aufweist. Und jede Person, die an die Haustür geht, hat auch eine Schulung unternommen, weil wir jetzt nicht Leute einfach random an die Haustür schicken. Das ist vielleicht vorweggestellt. Ich selber bin verschiedensten Leuten begegnet und ich muss sagen, dass es in unserem Wahlkreis Bezirke und Stadtteile gab, wo die Linken sehr stark waren, die SPD und die Grünen. Ich war aber tatsächlich am liebsten in den Wahlkreisen, wo es eine hohe Nichtwählerbeteiligung gab, wo es auch sehr, sehr viele lebenserfahrene Leute gab, die zum Teil auch AfD gewählt haben, zum Teil aber auch sehr lange Linke gewählt haben und es noch immer tun, trotz alledem. Und da bin ich gern hingegangen, weil in den Gesprächen wir sehr schnell zu den sozialen Themen gekommen sind, wo ich merke, dass einfach eine große Verbindung herrscht zwischen den Menschen untereinander. In zum Beispiel einem großen Wohnungsblock der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft hier in Leipzig, wo mir eigentlich gesagt wird, dass es immer kälter geworden ist zwischen den Menschen und die Türen sehr schnell zugehen, wo früher noch die Leute sich auf einen Kaffee getroffen haben oder zum Geburtstag eingeladen wurden. Und dass es irgendwie, genau, die Stimmung sozusagen isolierter mittlerweile ist. Und gleichzeitig sprechen die Leute die gleichen Themen an, die gleichen Nöte. Und da habe ich eine große Verbundenheit gespürt. Und eine Geschichte fand ich sehr interessant. Wir sind einer Person begegnet, die wirklich am zweiten Tag, glaube ich, hat sie uns erzählt, nachdem die Wahlbescheinigung kam, sie zerrissen hat und weggeworfen hat und eigentlich abgeschlossen hat mit Politik. Und die Person war auch erst Mitte 30. Also es war gar nicht so, dass sie sozusagen die schon älter war. Dann haben wir mit ihr gesprochen, über unser Projekt gesprochen, dass wir gern wieder die Themen der Menschen in den Vordergrund stellen wollen und dazu es notwendig ist, eben erstmal die Menschen zu fragen, was wichtig ist und dass es aber auch Perspektiven gibt, diese Interessen durchzusetzen und die nicht nur im Parlament stecken, sondern oftmals auch außerhalb des Parlaments. Und das hat die Person überzeugt und sie hat uns direkt gefragt, wie kann sie Briefwahl beantragen? Und das fand ich faszinierend, was so ein Gespräch von 20, 30 Minuten verändern kann.
Wie hast du das überhaupt geschafft? Ich stelle mir das total, also schwer vor, als jemand, der 96 geboren ist, Leute davon zu überzeugen, die Anfang 30, Anfang 40 waren, als die Mauer gefallen ist. Also, dass du, wie erreichst du die, dass die dir glauben, dass du deren Nöte verstehst?
Ich glaube, dass so eine Gesprächssituation, wie wir sie jetzt zu tausendfach hatten, erstmal etwas ist, was alltäglich ist eigentlich. Es ist sehr unkonventionell, an die Haustür zu gehen, um mit den Leuten über Politik zu sprechen. Und die allermeisten Menschen haben uns gesagt, dass das bisher noch keine Partei gemacht hat. Und für viele Leute, die das erste Mal gemacht haben, war dieser Moment auch mit Überwindung verbunden, mit Scheu, mit Sorge. Und die Menschen, die das erste Mal dann an der Haustür waren, sind dann eigentlich euphorisiert zurückgekommen. Nicht, weil sie jetzt immer herausragende Gespräche hatten, aber weil sie gemerkt haben, oh, so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Und trotzdem waren die Gespräche interessant, gut, herausfordernd. Und ich glaube, man kann es vergleichen einfach tatsächlich, wie man, wenn man mit einem Nachbarn spricht und darin aber sehr genau zuhört. Also wir haben zum Beispiel uns vorgenommen, nur 30% zu sprechen, 70% zuzuhören, um den Leuten eben nicht irgendwas aufzuquatschen, irgendwelche Konzepte darzulegen, um rüberzukommen wie jemand, der Werbung machen will, sondern vor allen Dingen wirklich herauszufinden, was die Menschen bewegt. Und das zum Ausgangspunkt zu nutzen, um über linke Perspektiven, sozial gerechte Perspektiven zu diskutieren und dann natürlich die Leute auch dafür zu gewinnen, um zur Landtagswahl die Linke zu wählen, aber auch zu unserer Stadtteilversammlung zu kommen, die im Juni stattgefunden hat, wo wir Forderungen gemeinsam bestimmt haben, zum Sommerfest und so weiter. Ich glaube, es ist gar nicht so schwierig, wie man sich's vorstellt. Es ist tatsächlich sehr alltäglich. Und aber das muss natürlich auch geübt sein.
Ja, also weil ich versuche mir das gerade wirklich vorzustellen, so einen 65-jährigen Randbezirks-Leipziger, der einem 26, nee, warte mal, wie alt bist du jetzt?
28,
der glaubt, ein 28-Jähriger kann mich vertreten im Landtag. Das ist irgendwie so, das stelle ich mir wirklich als die schwierigste Aufgabe vor, denn diese Menschen sind ja grundsätzlich, also in ganz Deutschland, nicht nur im Osten, haben ja so ein bisschen so das Interesse an Politik verloren und die da oben, was die da so machen, das ist ja egal, was wir machen. Und dann soll plötzlich so ein Jungspund Politik für mich machen. Das klingt, als du auch gerade gesagt hast, dieses mit dem 70-30, das klingt so ultra strategisch. Ist das Instinkt oder habt ihr so eine Art Fibel des politischen Wahlkampfs des 21. Jahrhunderts für euch entwickelt oder gibt es die sogar als Vorlage?
Es ist schon strategisch und gleichzeitig ist der Ansatz, den wir dann an den Tag gelegt haben und natürlich auch stetig weiterentwickelt haben, etwas, was sich aus jeder weiteren Erfahrung speist. Also mit jedem Haustürgespräch mehr, das du führst, wirst du besser. Im Sinne von, du bist auf Situationen vorbereitet, umso mehr gute Gespräche du hast, umso mehr Geschichten kannst du auch anführen aus der Nachbarschaft, der unmittelbaren Nachbarschaft. Und das sorgt natürlich für Identifikation. Und auch ist auch ein Zeichen dessen, dass du dich auseinandersetzt sozusagen mit den Belangen in der Nachbarschaft. Und ich glaube, das erzeugt Vertrauen. Zugleich glaube ich, dass es natürlich auch nicht vom Himmel gefallen ist. Also viele Leute, die bei uns, mit uns aktiv wurden, sind jetzt nicht nur junge Studierende, sondern sind auch junge Familienväter, sind Leute, die an der Uniklinik gearbeitet haben oder bei den Nährverkehrsbetrieben mit der Erfahrung, in Tarifbewegungen massenhaft Ansprache zu tätigen unter den Kolleginnen und Kollegen, um Leute für zum Beispiel einen Streik zu gewinnen. Und aus dieser betrieblichen Erfahrung oder auch vor allen Dingen zum Beispiel aus der Krankenhausbewegung, wo viele Leute teilgenommen haben in den letzten Jahren bei uns, ist die Erkenntnis gewachsen, dass wenn es darum geht, Gespräche zu führen, dass es vor allen Dingen um die Anliegen der Menschen geht, die in den Mittelpunkt gehören oder gerückt werden sollten. Und um an diesen Kern heranzukommen, genau, muss man offene Fragestellungen verwenden, muss man Geduld haben, muss man manchmal auch ein Stück weit Leute sozusagen auch vor Fragen stellen, die vielleicht jetzt erstmal nicht, die vielleicht jetzt nicht naheliegend sind. Also ich habe zum Beispiel eine Nachbarin mal gefragt, weil sie nicht wusste, also sie konnte mir kein Problem nennen, was ihr wichtig war, als ich gefragt habe, hey, wir gehen jetzt heute durch das ganze Haus, sprechen mit ihrem Nachbarn und wollen fragen, was ihnen wichtig ist. Was ist denn ihr Thema? Sie konnte mir nichts nennen und ich habe sie dann gefragt, Mensch, wenn Sie morgen Bundeskanzlerin wären, wenn Sie eine Sache verändern könnten, was wäre das? Was nervt Sie so richtig? Und dann hatte sie sofort gesagt, okay, ich hätte gern mehr Parkplätze hier, weil ich jedes Mal irgendwie Zeit verliere und so weiter und so fort. Das war jetzt natürlich ein banales Beispiel, aber ich glaube, auch solche Kniffe haben schon geholfen, ab und zu die Tür aufzustoßen. Und in der Regel, wenn einem das gelingt, kommt man zu sehr interessanten Gesprächen.
Ja. Das, was du jetzt erreicht hast mit diesem Direktmandat, ist es nicht, dass diese linke Position, diese linke Stimme, zwei sind es insgesamt, glaube ich, ne, für die Linke,
ja,
verpufft ihr nicht sofort in diesem Landtag mit dieser ultra starken CDU, mit dieser ultra starken AfD? Ist das, was ihr dort macht, ist das nicht so der Tropfen auf den heißen Stein?
Könnte man annehmen. Und in gewisser Weise ist das auch so. Und das ist wichtig, glaube ich, das anzuerkennen und zu realisieren, weil das dazu geführt hat, dass wir an der Tür auch ehrlich waren mit den Leuten. Wir haben ihnen gesagt, ey, wir haben jetzt nicht falsche Versprechen gegeben. Wenn du nach Süden hier wählst, dann passiert dies und jenes. Oder wenn die Linke mit 6% in den Landtag kommt, dann wird sich dies und jenes ändern. Das wäre falsch und das wäre unehrlich. Wir haben gesagt, hey, wir teilen sehr, sehr viele Problemaufrisse oder Anliegen, die vielleicht jetzt im Gespräch aufgeploppt sind. Und wir können nur versprechen, dass wir einerseits im Parlament als Opposition den anderen Parteien auf die Finger schauen, dass sie ihre Wahlversprechen einhalten und da richtig Druck machen und zum anderen aber die Menschen aber auch dazu einladen, selber aktiv zu werden und ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Also es gibt auch viele Themen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie es um Bildungsungerechtigkeit in Sachsen ausschaut, dann ist Sachsen eines der Bundesländer, wo Leute, die aus einem guten Elternhaus kommen, viel wahrscheinlicher auf dem Gymnasium landen als Leute, die aus vielleicht einem ökonomisch schwächeren Elternhaus kommen. Und da ist zum Beispiel ein Thema das Mittagessen in Schulen und Kitas, was sehr, sehr teuer ist in Sachsen.
Ja.
Und da gibt es jetzt ein Bürgerbegehren, wo wir die Leute eingeladen haben, mitzumachen, weil das wirklich durchzusetzen ist, aus sozusagen der Bevölkerung heraus. Und diese Wege und diese Pfade haben wir natürlich auch eröffnet, fernab von parlamentarischer Politik. Und das fanden die Leute gut und glaubwürdig. Und darüber hinaus, vielleicht letzter Punkt dazu, hatten wir auch immer wieder ja die Möglichkeit, die Leute einzuladen zu der Sozialsprechstunde, die ich jetzt seit vielen Monaten angeboten habe, wo jede Woche Leute von der Haustür zu mir gekommen sind, um mich entweder kennenzulernen oder wirklich mit konkreten Anliegen sozusagen Unterstützung zu suchen. Und ich glaube, das war ein Weg sozusagen, ja, glaubhaft zu vermitteln, dass wir es ernst meinen, auch wenn wir vielleicht gerade eine kleine Partei sind.
Wie setzt man sich eigentlich als linke Partei durch gegen eine AfD, die im Prinzip auch soziale Gerechtigkeit verspricht, aber ohne Ausländer?
Mhm.
So die dieses, also die genau auf diesen Instinkt einzahlt, der irgendwie jetzt in Zeiten wie diesen sich leider so herausgeprägt hat.
Ja, also du sprichst es an. Die AfD, es gab jetzt zur Europawahl ein Plakat im Osten. Ihr hattet Jahrzehnte Zeit oder so von der AfD. Fand ich ziemlich krass, weil das suggeriert, dass die bisherigen Regierungen es verkackt haben und jetzt die AfD an die Macht kommt. Und ich finde, das ist ein Ausdruck von Scheinermächtigung. Also die AfD verspricht eigentlich in Vertretung oder als Alternative sozusagen zum bisherigen aufzutreten, um endlich mal die Belange der Menschen durchzusetzen, die natürlich auch sozialer Natur sind. Und ich glaube, dass das eine absolute Sackgasse ist. Und faktisch, wenn man sich das Programm der AfD anschaut, macht sie nichts für arme Menschen, sie tut nichts für arbeitende Menschen, sie spaltet die Menschen. Und
warum verstehen die Sachsen das nicht? Ich frage mich das, also warum verstehen so viele, also nicht nur Sachsen, sondern in ganz Deutschland die Wählerinnen und Wähler, warum verstehen die nicht, dass das ein großer Betrug angeblich ist? Also ich muss als Journalist da jetzt natürlich neutral bleiben, was innen drin fühle ich was anderes. Ich fühle diesen Betrug genauso wie du und wie alle, viele Politiker und Menschen, die nicht die AfD wählen. Und man fragt sich, Leute, wieso versteht ihr nicht, dass das ein Beschiss sozusagen um eure Stimme ist für radikale Positionen, die nichts anderes wollen als dich betrügen und die Demokratie betrügen. Und man fragt sich immer, wie schaffen wir es, wie schafft es die Linke und alle anderen Parteien, die Menschen davon wieder zu überzeugen, wählt mal was euch was bringt.
Mhm. Ja, ich glaube, dass Politik halt nicht nur nach Ratio funktioniert, nicht nur nach Einschätzung von Wahlprogrammen und Konzepten, sondern Politik natürlich sehr, sehr doll von Emotionen lebt, von auch ein Stück weit einer Haltung, die ein Akteur oder eine Partei an den Tag legt. Und das, was mir sehr viel an der Haustür begegnet ist, ist politischer Frust. Und noch viel schlimmer, das Gefühl, dass A, sozusagen nichts besser wird und B, dass sich das nicht verändern ließe. Und da schafft es die AfD sehr gut, leider diese politische Frustration, diese auch reale Frustration über das Leben, dass vieles einfach schlechter wird. Faktisch wird es auch schlechter, weil die Menschen weniger Geld haben und die Miete beispielsweise in den letzten 4 Jahren um 25% gestiegen ist, im Gegensatz zu den Löhnen. Das ist nicht gerecht und die AfD schafft das zu kanalisieren und natürlich umzudeuten und andere Sündenböcke dafür zu finden. Und das ist, ich glaube, darin steckt ganz, ganz viel Falsches. Darin steckt aber auch eine Abgrenzung zur bisherigen Politik, eine Art Anti-Establishment, die ich mir beispielsweise von der Linken mehr wünschen würde, in der Hinsicht, dass sie zum Beispiel den Sozialabbau nicht mitträgt und noch viel, viel deutlicher eigentlich als Partnerin im Kampf gegen diese Verhältnisse auftreten und wahrgenommen werden sollte. Und das, genau, das schafft die AfD leider sehr gut. Und man muss in den heutigen Zeiten natürlich auch darüber sprechen, wie Öffentlichkeit funktioniert, wie Medien funktioniert, wie auch Agenda-Setting funktioniert, was die Rechten in den letzten Jahren, wo sie brutale Arbeit investiert haben und vielleicht ein Stück weit anderen Parteien, allein wenn man sich TikTok anschaut, mindestens einen Schritt voraus ist, ja.
Hast du Schiss eigentlich, politisch eine Person des öffentlichen Lebens zu werden? Also du wirst ja jetzt gerade bekannt.
Ja.
Du hattest ein großes Spiegelporträt. Ich bin mir sicher, es wird bald die erste große Reportage über dich gedreht werden. Ich weiß sogar, dass mein Produktionsbüro ganz früh an dir dran war, um für die ARD einen Film zu machen über dich. Aber die ARD sagte, ach, warum sollten wir uns mit dem Osten beschäftigen? Das ist mein Gefühl. Stimmt nicht, das ist mein Gefühl. Haben sie nie gesagt, aber ist mein Gefühl. Mhm. Also nach meinem Nazi-Film, den ich gemacht habe, oder zumindest mein Rechtsextremismus-Film, hatte ich 14 Tage Personenschutz. So. Und du bist jetzt in der Öffentlichkeit.
Ja.
Hast du Angst?
Ja. Ich hab auf jeden Fall auch Angst. In erster Linie habe ich Angst um die vielen Menschen in Sachsen, die nicht ins Weltbild der Rechten passen, Menschen wie mich, aber auch Linke, Migrantinnen, die auch wie genauso ihre Kinder abgeschoben werden sollen, wenn es nach der AfD gibt, und zwar ausnahmslos. Da habe ich echt große Sorge, weil ich muss sagen, ich wohne in Leipzig. Es ist hier nicht alles rosig, aber es ist auf jeden Fall noch besser als in vielen anderen Orten. In Sachsen und vor allen Dingen habe ich mittlerweile das Selbstbewusstsein und die Worte, um mich zu wehren. Und das haben sehr, sehr viele Menschen nicht, weil sie vielleicht nicht das soziale Netz haben, weil sie 40 Stunden die Woche arbeiten oder hier nach Deutschland gekommen sind und Knebelverträge erhalten haben, weil sie die Sprache nicht können und so weiter und so fort. Und das macht mir richtig Sorge, wenn ich an die Erzählungen von meinen Eltern denke, die in Freital bei Dresden einen Kiosk haben und mir schildern, wie in den letzten Monaten der Rassismus zugenommen hat, wie respektlos die Menschen ihnen gegenübertreten, dann macht mich das eigentlich rasend. Und jetzt bezogen auf meine Person habe ich auch Sorge, natürlich. Also ich habe jetzt auch im Rahmen der letzten Monate kennengelernt, was es bedeutet, sich in der Öffentlichkeit auch gegen den Wind zu stellen, wenn Leute sozusagen das, was man tut, nicht gutheißen oder wenn sie ja Falschaussagen tätigen in der Öffentlichkeit und man sich dafür eigentlich auch nicht rechtfertigen will, weil man nicht anfangen möchte, sozusagen diese Kleinkriege im Rahmen des Wahlkampfs mitzuführen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese Anfeindungen nicht von irgendwelchen Internet-Trolls ausgehen, sondern vielleicht von irgendwann mal einer organisierten Rechten, dann wird mir schon mulmig. Und das ist für mich...
Was sagen deine Eltern?
Diese machen sich große Sorgen natürlich auch. Also bei all dem Stolz waren in den letzten Monaten, du musst dir vorstellen, in Freital ist sehr, sehr vieles blau. Du gehst auf die Straße im Wahlkampf und...
Ja, ich meine, man kennt Freital.
Man kennt Freital.
Sehr blauen Ort.
Und es ist natürlich, ihre Sorge gründet natürlich auch auf eine Erfahrung, mit mir aufgewachsen zu sein in Ostdeutschland und vor viele Momente gestellt zu werden, wo es ja nicht nur um böse Wörter ging, sondern wirklich um Anfeindungen bis hin zur Übergriffigkeit, wo ich auch als Jugendlicher meine Beine in die Hand genommen habe. Ich habe mich auf keinem Stadtfest jemals sicher gefühlt. Und das wissen sie natürlich. Und gleichzeitig wissen sie aber auch, dass ich hier tolle Freunde habe, tolle Mitstreiterinnen, und wissen, dass auf mich gut aufgepasst wird. Und das ist, glaube ich, was mir die Stärke gibt und auch ein Stück weit den Trotz, es trotz alledem zu tun, es zu wagen. Auch wenn ich nicht weiß, sozusagen, was jetzt noch in der Zukunft bevorsteht, weiß ich zumindest, dass ich nicht allein bin. Und das war übrigens auch unser Kampagnenspruch, niemals allein, immer gemeinsam. Und das fühle ich auch.
Würdest du sagen, dass du in die Politik gegangen bist als... ist jetzt eine Vermutung von mir, als Aufarbeitung eines Traumas, was aus deiner Kindheit und Jugend entstanden ist, dadurch, dass du in Freital aufgewachsen bist als Kind vietnamesischer Gastarbeiter. Dass du sagst, ich muss, also wie ein Klassensprecher, der sagt, ich muss was ändern.
Nee, nicht so ganz. Ich glaube, weißt du, in dem, was ich tue, geht es eigentlich nicht um mich. Zumindest ist das nicht mein Motiv. Mir geht es vor allen Dingen um die Leute, die, weißt du, Ich bin ein klassischer, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wir hatten immer wenig, aber ich habe eine Biografie des Bildungsaufstiegs hingelegt. Also ich habe studiert, ich habe gute Noten gehabt, ich habe tolle Freunde kennengelernt. Ich hätte jetzt auch nach dem Studium die Möglichkeit gehabt, irgendwie einen anderen Job anzufangen und wäre dann glücklich gewesen.
Was hast du studiert?
Ich habe erst Medienwissenschaft studiert, weil ich großer Fußballfan bin und Kommentator werden wollte. Das war mir dann zu unpolitisch und dann habe ich Politikwissenschaft und Soziologie begonnen. In den Jahren aber immer auch sehr, sehr viel Arbeitserfahrung gesammelt, zum Beispiel in gewerkschaftlichen Projekten oder genau in anderen politischen Bereichen. Und dann lernt man natürlich sehr viele Leute kennen oder findet Anknüpfungspunkte, an denen man dann weitermachen kann, auch in der Wissenschaft. Will aber sagen, dass es sozusagen, dass ich natürlich nicht beispielhaft stehe für eine Biografie mit Migrationshintergrund in Ostdeutschland und auch nicht in Sachsen. Und ich auch nicht beispielhaft stehe für eine Arbeiterbiografie von Menschen, die sozusagen mit wenig, also weniger Glück hatten in der Lotterie und mit viel schlechteren Startbedingungen ins Leben gehen und oftmals dann auch auf der Strecke liegen bleiben. Und ich glaube, das ist für mich zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung hat das mein...
Darf ich dir da widersprechen?
Ja,
also klar. Also ich will nicht bei das sozusagen, was die Migrationsgeschichte, gut, da würde ich dir nicht widersprechen, sondern ich habe das Gefühl, dass wir, also ich bin 15 Jahre älter als du, also auch aus dem Osten, aber dass wir ein Produkt dieser Ost-Leistungsgesellschaft sind. Also deine Eltern werden die gleichen Sätze gesagt haben wie meine Eltern. Mhm. Du musst dir unbedingt Mühe geben, damit aus dir etwas wird. Und diesen Druck, den wir gespürt haben, der hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Mhm. Wir sind irgendwie Teil dieser Leistungsgesellschaft, aber aufgewachsen mit so einem ganz seltsamen Gemeinschaftssinn des Zusammenhaltens. So, und da, wir sind so eine Art, wir Ostdeutschen der dritten Generation und vierten Generation sind so ein seltsames Zwitterwesen des Kapitalismus, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja. Und findest du, ist diese Erzählung in deinen Augen eher ein Mythos der Leistungsgesellschaft, des Aufstiegs? Oder ist das für dich etwas, was im kollektiven Gedächtnis angelegt ist und sich bestätigt hat? Wie ordnest du das denn ein?
Es ist ein Mythos, also ich persönlich, also das, was ich jetzt auch von der Welt gesehen habe und wie ich die Welt verstehe, ist es ein Mythos der Leistungsgesellschaft. Natürlich, das ist ja, so.
Definitiv.
Zu welchem Preis gelingt uns der Aufstieg? Wir beuten Leute aus und wir beuten uns selbst aus, ja. Und am Ende sind wir tot.
Ja.
Also das ist jetzt die brutalste und kälteste Ansicht dieser Sache. Aber irgendwie wir beide, weißt du so, du wusstest, wir beide wussten, wir müssen unser Abitur machen, damit aus uns was wird.
Ja.
So, wir müssen studieren, damit aus uns was wird.
Ja.
So, und ich finde das, und wir haben niemanden, mit dem wir das reflektieren können. Wir können das beide nicht mit unseren Eltern reflektieren. Mhm. Wir können denen nicht sagen, das ist unser Leben und das funktioniert jetzt nach diesen Prinzipien. Und ich finde das so interessant, dass dich das in die Politik geführt hat und mich in den Journalismus.
Ja, ich glaube,
also ich weiß gar nicht,
ja, zurück zu deiner Frage. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, ich habe halt die Erfahrung von Rassismus, von Armut. Ich habe mich immer früher auch geschämt gegenüber meinen tollen Freunden, die ich hatte, sie zu mir nach Hause einzuladen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich war in der Grundschule und ich war eins von sehr, sehr vielen Migrantinnenkinder. Und früher war es immer so, dass wir an der Schule waren mit eher einem prekären Umfeld, Kinder aus Stadtteilen, die nicht viel hatten sozusagen. Und wir haben immer beispielsweise das Geld für die Klassenfahrt, haben wir jeden Monat einen Zehner der Klassenlehrerin gegeben. Dann sind wir vorne immer angetanzt, um das Geld zu sammeln, weil es auf einen Schlag zu teuer war. Und da war es für mich selbstverständlich, dass Leute gesagt haben, hey, meine Mutti hat noch kein Geld bekommen. Kann ich das in 2-3 Tagen geben? Also oftmals auch alleinerziehende Eltern. Und dann bin ich aufs Gymnasium gegangen und dann war ich plötzlich der einzige Ausländer unter sehr vielen Kindern, die vor allen Dingen im Stadtgürtel oder sozusagen im Umland gelebt haben, mit Einfamilienhäusern. Und dann habe ich mich halt natürlich geschämt, weil ich nicht wusste, ey, warum haben wir nicht das Haus? Warum sehe ich eigentlich anders aus? Warum habe ich schwarze Haare? Und so weiter und so fort. Und hatte übelst das Bedürfnis, mich zu assimilieren. Ich wollte nicht anders sein. Und ich habe mich dann dafür geschämt, Leute in unsere enge Wohnung einzuladen. Und ich habe die ganzen Probleme damals individualisiert. Ich dachte, das ist ein Problem von mir. Und mit dem Erwachsenenwerden, auch meinem Umzug nach Leipzig, als ich 18 wurde und der Erfahrung, dass das Probleme sind, die sehr viele Menschen teilen und dass es auch auf Strukturen zurückzuführen ist, habe ich, glaube ich, gesehen, dass das jetzt erstmal keine individuelle Sache ist, sondern dass das nicht gerechtfertigt ist und dass man dagegen was tun muss. Und die Erfahrung, das mit vielen Leuten zu teilen und sich zusammenzutun, um sich dagegen zu wehren, ist was, glaube ich, mir die Kraft gegeben hat, sozusagen jetzt beständig Politik zu machen. Und da glaube ich, ich weiß nicht, ob es dann Traumabewältigung trifft, oder nicht eher sozusagen ein Antrieb ist, ein innerlicher, das große Ganze in Frage zu stellen und auch wirklich zu verändern zu wollen.
Ist es Klassenkampf?
Es ist definitiv Klassenkampf, ja. Es ist, ich glaube...
Willst du Klassen überwinden?
Ich bin jetzt nicht der größte Freund.
Das ist so richtig linker Lesezirkel gerade. Ich fühle mich gerade so ein bisschen zurückversetzt in meine ganz linke Phase in meinem Leben, wo man diese Diskussion geführt hat, die ich aber immer noch spannend finde.
Ja.
Dieses, was ist eigentlich Klasse? Wie überwinden wir Klasse? Warum tut Klasse so weh? Also das ist so, aber warum kann ich mich auch dem nicht entziehen?
Ja.
Also ich weiß, es ist ja auch so, dass es ist so schwer, sich dem auch zu entziehen und sagen, so, ach, der Wohlstand, den man sich erarbeitet hat, der ist ja auch schön.
Mhm.
So, es ist einfach nicht leicht.
Mhm. Nein, klar.
Also zurück zu der Frage, ist das Klassenkampf?
Ja, es ist Klassenkampf. Und ich finde Klassen als Analysekategorie nach wie vor sehr überzeugend, weil im Vergleich zu anderen Kategorien sie eine Kausalität beschreibt oder aufdeckt. Also Menschen sind nicht einfach so auf der einen Seite arm und auf der anderen Seite sind Menschen reich, sondern viele Menschen sind arm, weil wenige reich sind, weil wenige sich, die ja sozusagen aus den Mühen von vielen sich sehr viel Wohlstand aneignen und dieser halt ungerecht verteilt ist. Und ich glaube, dass wenn man das jetzt politisch überführt in die Frage sozusagen, wie man diesen Interessengegensatz überwindet, man natürlich darüber sprechen muss, auch in eine Auseinandersetzung zu gehen und schon schauen muss sozusagen, was viele Leute eint im Alltag oder in einem Betrieb oder in einer Nachbarschaft, wenn wir zum Beispiel von Thema Miete sprechen. Und dann auf der anderen Seite einen Wohnungskonzern in Vonovia, der systematisch Mieterinnen verarscht, wenn es um die Betriebskostenabrechnung geht. Oder in einem Konzern wie Amazon, die Millionen, Milliarden Gewinne machen, aber die Beschäftigten immer noch keinen Tarifvertrag haben, obwohl sie kämpfen. Dann sehe ich natürlich, Klassenkampf findet immer statt, oftmals nur latent und oftmals gewinnt vor allem die Klasse, die sozusagen mächtig ist. Und ich glaube, dem was entgegenzusetzen, ist natürlich Klassenkampf und ist natürlich aber auch vermittelt in der unterschiedlichsten Form. Also das bedeutet nicht nur sozusagen mit Missgabeln jetzt sich vors Betriebstor zu stellen, sondern kann sich auch ganz anders ausdrücken. Zum Beispiel im Wahlkampf in einer ja, aufsuchenden Art von Politik, wo man vor allen Dingen erstmal versucht zu identifizieren, wo der Schuh am meisten drückt bei den Menschen und diese zwei, drei Themen nach vorne stellt. Bei uns war es Preissteigerung, Wohnen und Miete und Verkehr. Und da überlegt sozusagen, wie man sich zusammentun kann, um da eine Veränderung zu bewirken.
Wie konntest du während deiner Touren durch die Wohnung den Leuten erklären, dass du jetzt für eine neue Linke stehst, die nicht so zerrüttet, so heißt das Wort, die nicht mehr so zerrüttet ist? Wie hast du denen das glaubhaft erklären können, dass es nicht um Israel jetzt erstmal geht, sondern es geht jetzt wirklich um Miete?
Ich glaube tatsächlich in erster Linie durch gutes Zuhören, durch das Erzählen von meiner Geschichte, die anschlussfähig ist, womit sich Menschen identifizieren können. Ich glaube auch durch die Versprechung, die ich gegeben habe, dass wenn ich in den Landtag einziehe, dass ich nicht im Parlament verschwinden möchte, dass ich mein Gehalt deckeln werde. Ich meine, Abgeordnete verdienen auf Richterniveau. Und ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, es entfernt sie faktisch von der Lebensrealität von ganz vielen Menschen in Sachsen. Sei es jetzt, ob Leute im Einzelhandel arbeiten und in der Pflege. Es ist arschviel Kohle und ich habe gesagt, okay, wir würden unser Gehalt deckeln oder ich würde mein Gehalt deckeln bei 2500 Euro und alles, was darüber geht, geben wir Menschen, die es wirklich brauchen, die...
Brutto?
Netto.
Okay.
Netto, ja. Es gibt ein Grundgehalt brutto von 7.000 bis 8.000 Euro im Landtag und dazu kommen noch Aufwandspauschalen, die steuerfrei sind. Also man kann potenziell 10.000 Euro netto im Landtag tatsächlich verdienen. Anyway, ich glaube, das macht Leute natürlich neugierig. Ah, okay, hier kommt jemand, der betrachtet diesen Landtag vielleicht doch nicht als Karriereleiter, will Menschen helfen, es wird sowas wie einen Topf geben, wo man Hilfe bekommen kann und so weiter und so fort. Und ich glaube, das regt erstmal oder zumindest öffnet das erstmal die Tür für ein vertrauensvolles Gespräch. Und das ist vielleicht nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, das natürlich auch zu beweisen und zu bestätigen. Aber das liegt noch vor uns.
Wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, aber würdest du sagen, diese politische Position, die du jetzt einnimmst und deine Rolle im Landtag, würdest du dich selbst in der klassischen linken Rolle sehen, des sogenannten Widerstands jetzt, nach dieser Landtagswahl?
Ja, definitiv. Widerstand, wenn man es begreift, als sich gegen einen weiter so der CDU-Politik zu richten, die aus Sachsen ein innerdeutsches Niedriglohnland gemacht hat, die dafür gesorgt hat, dass der Lohn heutzutage immer noch im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 600 Euro niedriger ist und damit zu Renten führt, die sozusagen nicht zum Leben reichen und so weiter und so fort. Definitiv. Also ich werde das Thema, was glaube ich mir am allermeisten am Herzen liegt, ist Armut in Sachsen und im Osten anzuklagen. Und dafür möchte ich natürlich die regierenden Parteien in Verantwortung nehmen. Und da bin ich auch gespannt, wie beispielsweise BSW, die mit auch großen Versprechungen angetreten sind, als andere Alternative zu den Rechten, in vielen politischen Fragen dann doch aber rechts sind, wie sie das eigentlich in der Regierung, wie sie ihrer Verantwortung nachkommen werden. Und klar, ich sehe meine und unsere Rolle als Linke in der Opposition ganz klar in Abgrenzung zu den neoliberalen Parteien, zu den Rechten sowieso. Und das sollte sich auch widerständisch ausdrücken. Wenn sich das nicht widerständig ausdrückt, dann machen wir was falsch.
Glaubst du, dass der Fall, also dieser politische Fall, den du darstellst, nämlich dieses aus dem Nichts einen politischen Wahlerfolg zu erreichen, dass die großen Parteien von dir lernen können, wie man es jetzt richtig macht? Weil das große Rätsel ist ja, wie schaffen die Parteien, SPD, die Grünen, jetzt die CDU bei euch nicht, wieder das Vertrauen der Wähler zu gewinnen? Und glaubst du, sie können von dir lernen? Kannst du dir vorstellen, dass die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen jetzt in Zukunft 50.000 Türen abklingeln oder 100 oder 150.000 Türen in Sachsen, damit sie auch diesen Erfolg haben, den du hattest?
Ich habe schon vernommen, auch dass jetzt in dieser Landtagswahl die Grünen beispielsweise vermehrt auf Haustürgespräche gesetzt haben. Ich weiß nicht.
Ah, die waren ja auch sauer auf dich, habe ich irgendwo gelesen. Die Grünen haben dir doch vorgeworfen, dass du da die Methode klaust. Oder
Enkeltrickbetrüger hieß es, glaube ich.
Enkeltrick.
Ja, den einzigen... Ja. migrantischen, aussichtsreichen Kandidaten in Sachsen als Enkeltrickbetrüger zu bezeichnen, ist natürlich auch sehr, sehr klug. Egal, ich bin darauf nicht eingegangen, weil mir das zu blöd war und da sehr viele Unwahrheiten drin gesteckt haben. Ich kann mir aber vorstellen, die Grünen haben jetzt auch Haustürgespräche geführt, dass das auch ausstrahlt über die Linke hinaus. Unsere Hoffnung hier in Leipzig ist, dass es ein Leuchtturm ist für die Erneuerung der Linken auf dem Bundesgebiet. Ich denke, dass wir schon feststellen müssen, dass das unabhängig jetzt von dem Erfolg, dass das Ergebnis in Sachsen bitter ist. Und das hat sich abgezeichnet, weil wir in den letzten Jahren massiv an Vertrauen verloren haben in der Bevölkerung. Und um das wieder zurückzugewinnen, muss sich die Linke verändern. Und das war ein erster Schritt dahin. Und ob das jetzt auch auf andere Parteien ausstrahlt, ich hoffe natürlich nicht. Meine Erfahrung ist aber, wenn ich mir die Hochglanzkampagnen von den etablierten Parteien anschaue, die Agenturen vor allen Dingen konzipieren, dass natürlich die Frage des Wie auch entscheidend ist. Also du kannst natürlich an die Haustür gehen, aber es macht einen Unterschied, ob du die Leute volltextest oder einfach ihnen Flyer da lässt oder ihnen sonst was versprichst oder sozusagen es so machst wie wir und damit schon ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit ja aufbaust und auch wirklich dir erarbeitest. Ja. Und das kostet Zeit.
Ich habe noch zwei Fragen. Ja. Würdest du dich selbst als eine Art, das ist ein ekliger Begriff aus der Startup-Szene, aber ich will ihn mal kurz verwenden, als eine Art Disruptor der Politik, der auf Landesebene bezeichnen?
Puh, ich glaube...
Also der stört.
Ja, ich glaube schon, dass ich möchte ganz klar mich abgrenzen von dem Politikbetrieb, der aktuell vorherrscht, der so viele Menschen in die politische Apathie und Frustration bringt. Also man muss sich immer einfach nur die Wahlbeteiligung anschauen von allen Wahlen. Ich meine, Sachsen hatte ist die Wahlbeteiligung ganz gut. In Leipzig war sie recht hoch. Aber in Sachsen haben zum Beispiel 2000...
War es 76% oder war das Thüringen mit 76%?
Ich habe das, glaube ich, gerade nicht so richtig im Kopf. Aber es war auf jeden Fall eines der höchsten in den letzten Jahren. Vielleicht sogar das höchste. Ja. Aber vor 2014 beispielsweise lag die Wahlbeteiligung bei 49%. Und auch jetzt zur EU-Wahl. Es ist immer so, dass ungefähr ein Drittel nicht wählen geht. Und das ist ja auch ein Ausdruck davon, dass sich viele Menschen nicht mehr repräsentiert fühlen. Und das ist zurückzuführen auf die vorherrschende Politik. Und mit der kann ich sehr wenig anfangen, weil sie viele Menschen aus meiner Klasse sozusagen nicht zugute kommt und sie sozusagen in die Isolierung und in die Hoffnungslosigkeit drängt. Und dagegen möchte ich mich stemmen. Und so gesehen bin ich natürlich ein Störenfried. Und gleichzeitig, glaube ich, muss man da die richtige Balance finden, auch nicht zu doll querulant zu sein im Sinne von als, ja, ich möchte da auch nicht unkonstruktiv sein [S2] Ja. [S1] Oder irgendwie einfach nur die größten Ansagen drücken. Darum geht's mir jetzt auch nicht. Es sollte schon kohärent sein zu dem, was wir real vor allen Dingen dann in unserem Wahlkreis machen, praktisch. Das, was ich im Parlament sage und tue, mit dem, was wir hier vor Ort wirklich machen.
Was mich tatsächlich zu meiner letzten Frage bringt, und zwar gibt es eine Figur des politischen Alltags, die ich hochinteressant finde, und zwar Kevin Kühnert, der als mit sehr linken und sehr radikalen Positionen in den Bundestag gestartet ist und jetzt aber doch recht unauffällig, immer noch rhetorisch einwandfrei allerdings, seinen Job als Bundestagsabgeordneter und Talkshow-Gast macht. Wie verhinderst du, dass du zu so einer Art neuer Kevin Kühnert wirst, dass du weichgespült wirst durch den politischen Betrieb, dass du verführt vielleicht sogar wirst durch Macht und das Angebot von Macht?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich denke, dass ein erster Schritt dahin wäre, erstmal anzuerkennen, dass es diese Sogkräfte gibt in Parlamenten, in der Politik, dass mit zunehmender Macht, vielleicht dann irgendwann auch Regierungsverantwortung und einer gewissen Position, man in einen Rahmen gesteckt wird und darin versucht, das Bestmöglichste rauszuholen. Dieser Rahmen aber oftmals sehr, sehr enges, marktwirtschaftlich organisiert ist, nur unter einer Schuldenbremse funktioniert und so weiter und so fort. Und du kommst dann schnell in eine technokratische oder verwalterische Logik. Und das ist was, glaube ich, wo die Linke jetzt erst nicht davon gefeilt ist, auch wenn sie nicht jetzt sozusagen eine der Kandidatinnen ist, die jetzt demnächst in Sachsen regieren wird. Und ich glaube, dass man sozusagen das wissen sollte. Ich finde deshalb auch Konzepte, wie sie die Linke hat, nicht käuflich sein zu wollen, keine Unternehmensspenden anzunehmen oder auch neue Konzepte wie Mandatszeitbegrenzung, dass man eben nicht sozusagen 20 Jahre im Parlament hockt und damit auch diese Realität, die man im Parlament hat. Ich werde im Landtag, jetzt im Sächsischen Landtag, werde ich irgendwie eine kostenlose Bankcard bekommen. Ich werde sehr viele weitere Vorzüge genießen. Ich hätte die Option, in einen separaten Rententopf einzuzahlen und so weiter und so fort, was ich nicht wahrnehmen werde. Das macht einfach was mit dir, ob du willst oder nicht. Und ich glaube, da gibt es sozusagen Konzepte, um dagegen zu halten. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, und das ist eine Tendenz im parlamentarischen System, dass Ich-AGs anerzogen werden. Und das ist nicht so, wie ich mir Politik vorstelle. Für mich ist Politik die kollektive Ermächtigung von vielen Menschen, die das Schicksal ihres Lebens wieder in die eigene Hand nehmen, in die Hände nehmen. Und da weiß ich zumindest, dass ich ein tolles Team hinter mir habe. Und wenn ich anfangen würde, irgendwelche Allüren sozusagen aufzubringen oder irgendwie mit den Leuten anders umzugehen oder plötzlich Stuss rede, dann weiß ich, dass es ein Team gibt, die mir den Spiegel vorhalten werden. Und ich hoffe, dass es uns gelingen wird, so wie in der Kampagne auch, wichtige Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Und es nicht darum geht, was ich sage, sondern das, was wir entscheiden und wie wir sozusagen damit nach außen gehen. Und dann habe ich darin eine wichtige Rolle. Aber ich bin sicherlich nicht der sozusagen, der jetzt alleine nach vorne geht und dann vielleicht irgendwie im Wald sich verirrt und dann nicht mehr rauskommt.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir auch.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt, und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.